Prolog. Noch im Dunkeln war sie aufgebrochen und langsam die schlafenden Straßen zum Strand hinuntergegangen. Vorbei an kleinen Backsteinhäusern, den Souvenirgeschäften und Imbissen, den geschlossenen Hotels und Apartmentanlagen, die noch vom letzten Sommer träumten. Ihr Atem stand in der feuchten Winterluft, und bevor sie das Meer sehen konnte, roch sie es. Dicht und salzig, in der Dunkelheit intensiver als am Tag. Ebba fror und ging weiter. Die Kälte und die See, die Finsternis und die Stille, die Sehnsucht und die Wellen, alles gehörte zusammen. Seit Beginn des Winters wachte sie wieder zu den alten Zeiten auf. Frühe Zeiten waren das. Bernsteinfischerzeiten. In Wogerow waren sie immer die Ersten am Strand gewesen. Mit ihren Keschern hatten sie in die tosenden Wellen des aufgebrachten Meeres gestochen, um die schwebenden Steine einzufangen. Den Flutsaum durchkämmt, wenn der Tag noch fahlgrau war, und mit scharfem Blick und tauben Fingern zwischen Algen und Rollholz nach Bernstein gesucht. Obwohl ein ganzes Leben dazwischen lag, fühlte es sich an, als wäre es gestern gewesen. Ebba folgte dem Raunen des Meeres den kleinen Strandweg hinab durch die Dünen. Schlafwandlerisch fand sie den Weg bis zur Wasserkante und hinterließ dabei Abdrücke auf dem festen, feuchten Sand. Immer zwei Schritte, dann ein münzgroßes Loch, wo sich ihr Stock in den Sand gebohrt hatte. Und erst als sie ganz vorn ankam, ihre Schuhe fast das Wasser berührten, ließ der Sog nach, der sie aus dem Bett gezogen, durch die Straßen getrieben und hierher gebracht hatte. Vor ihr nur Weite aus Himmel und Meer. Und sie wurde ganz ruhig. Träge schwappte das Wasser zu ihren Füßen, zog sich zurück und hinterließ ein blasiges Knistern, ein müdes Flüstern. Er würde zurückkommen. Sie musste nur warten. Alle Gedanken verscheuchen, die nicht Vertrauen, Demut, Liebe waren, und würde so auch einen weiteren Tag überstehen. Einen weiteren Winter. Und wenn es sein musste, ein weiteres Jahr. Sie würde hierbleiben und alles bewahren. Jede noch so kleine Erinnerung festhalten. Das Gefühl seiner rauen Wange in ihrer Hand am Morgen. Das Graublau seiner Augen, wenn sie vor ihm stand. Wie er auch nach Jahrzehnten immer noch sprach wie damals. Sein melodischer Tonfall, die langgezogenen Vokale. Er war fort. Aber die Erinnerungen waren geblieben. Und es war an Ebba, sie zu beschützen. Mit jedem Tag wurde es anstrengender, dagegen zu halten. Das Vergessen war eine mächtige Kraft. Murmelnd wiederholte sie nun Namen, Daten und Orte, zwang sich zur Präzision, Bedeutendes und Unbedeutendes, Mosaiksteine ihres gemeinsamen Lebens. Es tat weh und war schön. Auch das gehörte zusammen. Das Glück und der Schmerz. Langsam setzte sich der Himmel vom Wasser ab und Ebba erkannte die Steinbuhnen, die wie gierige Finger nach ihm griffen. Ganz im Osten die Steilküste, die sich trotzig in den dunklen Himmel schob, zwischen schmale, schiefergraue Wolkenbänder empor. Das Meer war an diesem Morgen eine silbrige Fläche aus flüssigem Blei. Von einem Meer wie diesem konnte man keine Geschenke erwarten. Nur Urlaubern gefiel es, wenn sich die Ostsee wie ein gezähmtes Wildtier ergab, sich kraftlos in die Bucht schmiegte. Doch Ebba wusste es besser. Ihr ganzes Leben hatte sie am Baltischen Meer verbracht. Sie kannte seine Beständigkeit und seine Launen. Sie wusste, welche Schätze es barg und welche Kräfte sich unter der Stille versteckten. Sie hatte gelernt, wie großzügig es sein konnte und wie grausam. Schnell wurde es nun heller, auch wenn das Wasser wohl den ganzen Tag grau bleiben würde. Als die ersten Spaziergänger mit ihren Hunden auftauchten, gefolgt von den Frühsportlern, die mit müden Augen und geröteten Wangen den Strand entlang hetzten, war es für Ebba Zeit zu gehen. Nur in der Einsamkeit war es ihr mehr, das sie tröstete, ihre Gedanken ordnete und den Schmerz ebnete. Sie folgte ihren eigenen Spuren über den kargen Sand, langsam, Schritt für Schritt, und fest entschlossen, auch an diesem Tag zu bewahren, was sie vor langer Zeit verloren hatte. Die Eidechse. Drückende Schwüle und ein Wald von so dichtem Grün, dass der Himmel nur eine Ahnung ist. Die Hitze tropft von den Blättern. Es raschelt, es rauscht, es summt, es zirpt und knackt. Eine Eidechse, die langsam den moosigen Stamm eines Nadelbaums emporkriecht. Plötzlich hält sie inne, verharrt regungslos. Ein vogelartiges Wesen, groß wie ein Geier, erhebt sich schwerfällig aus dem Geäst. Sein langer, knochiger Schwanz peitscht gegen den Baum und sein Schrei dringt durch die dichte Luft des Waldes. Die Eidechse rührt sich nicht, bleibt unsichtbar auf dem graubraunen Untergrund, wartet, bis das Tier verschwunden ist. Und während ihr Reptiliengehirn noch sendet, die Gefahr sei vorbei, rollt die eigentliche Katastrophe auf sie zu. Harz. Eine Menge Harz, das zähträge den Baumstamm hinunterrinnt. Bevor die Echse ausweichen kann, umschließt es auch schon ihre Krallenfüße und klebt sie an den Baumstamm. Sie versucht zu entkommen, windet sich, doch nur Sekunden später ist auch ihr flacher, schmaler Kopf vom Harz umschlossen. Die dickflüssige Masse dringt in ihr Maul, in die Nasenlöcher, in die Augen. Die Schuppen ihres kleinen Körpers werden versiegelt. Ein schneller Tod, denke ich, und auch ein willkürlicher. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Nur ein paar Zentimeter weiter rechts oder links und die Eidechse hätte vermutlich überlebt. Sie hätte ihr kleines Leben fortführen können, wäre vielleicht irgendwann eines natürlichen Echsentodes gestorben. Konjunktiv 2. Da ist er wieder. Ich seufze, strecke mich kurz und lasse meine steifen Schultern kreisen. Wäre, hätte, würde, könnte. Illusionen, Möglichkeiten und Optionen der Vergangenheit. Schluss jetzt, Julika, sage ich mir und konzentriere mich wieder auf das, was vor mir liegt. Denn die Geschichte dieses Todeskampfes ist noch nicht vorbei. Vorhang auf zum zweiten Akt. Am Hals der Echse bleibt ein kleines Stück vom Harz unbedeckt und als kurze Zeit später die Verwesung einsetzt, beschleunigt durch hohe Temperaturen und Feuchtigkeit, werden die ersten Aasfliegen angelockt. Sie tun sich gerade am Echsenkadaver gütlich, als eine neue Harzwelle heranrollt. Die Echse ist zur Aasfresserfalle geworden. Die nekrophagen Fliegen sterben kurz nach ihr, werden ebenfalls bei lebendigem Leib begraben. So weit, so normal. Wildnis eben. Es wird gejagt und getötet, gefressen und verdaut. Ich beobachte eine Szene, wie sie sich ständig irgendwo in der Natur abspielt. Doch diese hier hat vor 99 Millionen Jahren stattgefunden, rund 10.000 Kilometer entfernt. Dort, wo heute Myanmar ist. Das Harz ist zu Bernstein geworden. Einem riesigen Brocken goldgelben Bernsteins, der diese Situation festgehalten und die Echse sowie die Fliegen eingeschlossen hat und sie zu Inklusen werden ließ. In den Bernsteinwäldern der Kreidezeit und des Paläogens wuchsen mächtige Nadelbäume, die große Mengen Harz abgaben. 99 Millionen Jahre hat der Echsenbernstein überdauert, während sich um ihn herum Erdplatten verschoben haben, neue Kontinente bildeten, es zu einem Massensterben kam, Eiszeiten über die Erde hereinbrachen und sich unzählige neue Arten ausbildeten. 99 Millionen Jahre. Bis ein Bergarbeiter in Myanmar den Stein in einer Mine fand. Ungläubig und doch unwissend, um welche Sensation es sich hierbei handelt. Auf den verschlungenen Wegen unserer globalisierten Welt fand das fossile Harz mit seinen Inklusen dann nach Deutschland, wo es schließlich in unserem Institut landete und ein internationales Forschungsteam bestehend aus 5 renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr, sehr glücklich macht. Ich gehöre nicht zu den Big 5. Ich bin die 5,5. Eine unwichtige Doktorandin, die sich dankbar schätzt, hinter den Koryphäen aufräumen zu dürfen und so die einmalige Chance bekommt, dem Stein ganz nah zu sein. Vorsichtig drehe ich ihn in meinen Händen und versuche, noch mehr von der Echse zu erkennen. Die anderen sind schon vor Stunden gegangen. Ein Abendessen für meinen Doktorvater und seine 4 Kollegen auf Einladung des Institutsleiters. Ihre gemeinsame Zeit hier in Frankfurt neigt sich dem Ende entgegen. Bald sind sie wieder in alle Winde zerstreut, zurück an ihren Heimatuniversitäten Barcelona, Oxford und Yangon, sowie am Natural History Museum in Los Angeles.